Und zwar Lukas Kapitel 9, die Verse 57 bis 62. Wir stellen uns heute unter den Abschnitt aus dem Wort Gottes aus Lukas Kapitel 9, die Verse 57 bis 62. Wir hören das Wort des lebendigen Gottes. Es geschah aber, als sie ihre Reise fortsetzten, da sprach einer auf dem Weg zu ihm: Herr, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und Jesus sprach zu ihm: Die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Er sagte aber zu einem anderen: Folge mir nach. Der sprach: Herr, erlaube mir zuvor hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Jesus aber sprach zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Es sprach aber auch ein anderer: Herr, ich will dir nachfolgen, zuvor aber erlaube mir, von denen, die in meinem Haus sind, Abschied zu nehmen. Jesus aber sprach zu ihm: Niemand, der seine Hand an den Pflug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Meine geliebten Brüder und Schwestern in unserem Herrn Jesus Christus, wir kommen heute Abend zu den letzten Versen dieses recht langen neunten Kapitels. Überhaupt, die Kapitel bei Lukas sind sehr lang. Und wir hören hier von drei, ich sag mal, potenziellen Nachfolgern. Vielleicht könnte man auch sagen, möchte gern Nachfolgern. Aber es soll heute nicht nur um diese drei Männer gehen, sondern ich möchte diesen Abschnitt auch heute dreimal mit euch durchgehen. Und zwar einmal schwerpunktmäßig, man kann das nicht sauber trennen, aber schwerpunktmäßig unter dem historischen Aspekt, was ist damals eigentlich passiert? Dann zweitens unter dem persönlichen Aspekt. Stellen wir uns einmal vor, Jesus würde das hier in unserer Gemeinde sagen, heute. Im Februar des Jahres 2021. Und drittens wollen wir uns auch fragen, was sagt dieser Abschnitt über den Sohn Gottes aus? Denn darum geht es, dass wir Christus erkennen in allem. Fragen wir zunächst, worum geht es? Der erste Mann sagt, ich will folgen, ich will dir nachfolgen. Zum zweiten Mann sagt Jesus, folge mir nach. Und der dritte Mann sagt, ich will oder ich werde dir folgen. Also eins ist klar, in diesem Abschnitt geht es um ein Wort, das ist sozusagen das, um das alles kreist. Und das ist das Wort nachfolgen. Was heißt das, nachfolgen? Was heißt das eigentlich? Nun, das heißt zunächst einmal, hinter jemandem anders hergehen. Und das ist das Thema für heute Abend. Dabei geht es um einen hohen Preis für dieses hinter Jesus hergehen. Und wir werden sehen, was diese Menschen daran hindert, in die Nachfolge Jesu zu treten, also wirklich hinter ihm herzugehen. Das Wort Nachfolgen kommt im Neuen Testament, gerade in den Evangelien, außerordentlich häufig vor. Jesus geht nach Kapernaum hinein, er sieht dort einen Zöllner, Levi oder wie er später heißt, Matthäus, und sagt zu ihm, folge mir nach. Und dann heißt es, und er stand auf und folgte ihm nach. Jesus sieht Philippus, er sagt das Gleiche, folge mir nach. Er geht zu Petrus und sagt das Gleiche. Folge mir nach, ich will dich zu einem Menschenfischer machen. Und irgendwann sagt er es zu all diesen Zwölfen. Folge mir nach. Das ist im Griechischen ein Imperativ, eine Befehlsform im Präsens. Und wisst ihr, was das heißt? Das heißt, dass es hier um Kontinuität geht. Nachfolge impliziert Kontinuität. Es ist etwas, das über den Augenblick hinausgeht. Folgt mir weiter nach, könnte man auch übersetzen. Oder folgt mir von jetzt an in eurem Leben nach. Und wenn wir das so hören, dann können wir vielleicht nicken, vielleicht auch nicht. Aber eins ist klar, das widerspricht heute unserem postmodernen Lebensstil. Dass ein Mensch sich festlegt, für den Rest seines Lebens Jesus nachzufolgen, das ist ungewöhnlich, außergewöhnlich. Im Existenzialismus, in der Zeit, in der ich aufgewachsen bin, da konnte man öfters in Evangelisationen hören, probier es einmal mit Jesus aus, dann wirst du erkennen, dass es Wahrheit ist. In der Postmoderne lässt man das mit der Wahrheit weg und sagt, naja, wenn es dir weiterhilft, dann mach's erst mal und wenn was anderes kommt, dann machst du halt das. Ihr Lieben, wenn Leute in unserer Gemeinde das Bekenntnis ihres Glaubens ablegen, und viele von euch haben das ja schon getan, dann werden ihnen vier Fragen gestellt. Und in der ersten heißt es, ich lese mal den letzten Satz von der ersten Frage vor. Versprichst du durch die Gnade Gottes, bei dieser Lehre zu bleiben, und zwar im Leben und im Sterben? Ihr Lieben, ich sage euch, wenn ich diese Frage manchmal schon gestellt habe, ich hatte irgendwie Beklemmungen. Weiß der, der jetzt gleich Ja sagen wird, was das heißt? Im Leben und im Sterben. Als ich jung war, gab es Evangelisationen, die dem Zuhörer Glauben machen wollten, dass es bei seinem Christsein um eine Entscheidung geht oder er musste eine Karte ausfüllen oder wie auch immer. Und dann war alles gebongt. Die Bibel sagt, dass Bekehrung etwas ist. Natürlich fängt es einmal an. Ja, aus dem Heidentum musst du einmal zu Christus kommen. Aber dann ist Bekehrung tagtäglich, dass du den alten Adam ertränkst und zu einem neuen Leben aufstehst. Übrigens, Christsein ist auch nicht eine Sache der emotionalen Erfahrung, dass es dir heiß und kalt irgendwie den Rücken runterrieselt oder dass es dir, wie man heute zu sagen pflegt, unter die Haut geht, zu der man dann durch, was weiß ich, emotionale Musik oder herzzerreißende Geschichten irgendwie gedrückt oder gedrängt wird. Wo die Botschaft dann lautet, alles, was du tun musst, ist ein Gebet, vielleicht auch nur nachsprechen. Und dann bist du Christ, wenn du ordentlich emotional durchgerüttelt bist. Es ist offensichtlich, ihr Lieben, wenn wir die Evangelien lesen, dass Jesus so das nicht ein einziges Mal gemacht hat. Der Herr hat nie versucht, Menschen zu sich zu bringen, indem er sie irgendwie in eine emotionale Krise hinein manövriert hat oder zu einem Moment der Entscheidung gedrängt hat. Nirgendwo, das sagt mir eine einzige Stelle. Oder zu einem Moment der Annahme seiner selbst. Ich jedenfalls kenne keine einzige Stelle im Neuen Testament. Ja. Auch bei diesen hat man nicht den Eindruck, dass diese Leute sich eigentlich in einer Krisensituation befinden, insofern, dass sie dort hineinmanövriert worden sind. Ich bitte euch, bitte missversteht mich nicht, wenn ich das jetzt nicht sage, versteht mich nicht falsch, wenn ich das jetzt sage. Es gab und gibt natürlich Emotionen im Christenleben. Nicht denken wir an die Sünderin, von der wir vor einigen Wochen hörten, in Lukas 7. Jesus war eingeladen bei einem Pharisäer zum Essen. Die Gesellschaft versammelte sich da und damals pflegte man nicht am Tisch zu sitzen, sondern so sich ein bisschen auf einer, naja, Liege, sage ich mal, hinzulegen und auf dem linken Arm in der Regel und mit der rechten Hand aß man und die Füße, die baumelten dann hinten. Und diese Sünderin, die kam von hinten und salbte Jesu Füße mit ihren Tränen und weinte. Sie weinte herzzerreißend, weil sie wusste, wenn einer mich retten kann, dann ist es dieser Jesus, und dadurch war sie erfasst emotional durchgerüttelt. Aber das ist nicht das Zentrale. Denken wir auch daran, was Paulus einmal im Galaterbrief schreibt, Galater Kapitel 4, Vers 15. Er erinnert die Galater, als sie Christen wurden, und er fragt, was war damals eure Glückseligkeit? Jetzt versuchten sie, ihre Heiligung mit Gesetz und mit Beschneidung und allem Möglichen durchzudrücken. Einmal war es nur lauter Glückseligkeit, erfasst von der Gnade, die sie gehört hatten. Aber das Zentrale ist das nicht. Das ist eine Folge, das kann eine Folge sein. Manchmal ist es auch sehr unemotional. Ja? Das ist nicht das Zentrale. Aber was zentral ist, ist die Buße, die Abkehr von dem bisherigen Leben und dem Bekenntnis zu Jesus, ja, er ist mein Herr, ich will ihm folgen. Und diese Betonung, dass Christus mein Herr ist für den Rest meines Lebens, das gab es immer im Dienst Jesu. Übrigens noch mehr. Jesus verschmähte geradezu Kurzzeitjünger. Jesus war in Kapernaum, in der Synagoge von Kapernaum. Er hatte diese wunderbare Botschaft gebracht, ich bin das Brot des Lebens. In Johannes 6 lesen wir es. Und dann kam Jesus auch dahin, dass niemand zu ihm kommen kann, es sei denn, der Vater zieht ihn. Der sprach über die Erwählung. Und das wollten die Leute nicht hören. Und dann sagt es, steht dort in, ganz einfach zu merken, Johannes 6, Vers 66. Ja. Von da an gingen viele weg von ihm. Viele seiner Jünger. Das wollten sie nicht hören. Jesus war in seiner Nachfolge, in seinem Aufrufen zur Nachfolge anspruchsvoll. Und hier in diesem Abschnitt haben wir davon drei Illustrationen. Wie gesagt, das Wort Nachfolge kommt bei jedem dieser drei Männer vor. Und ich will es noch einmal wiederholen. Alle drei erfolgen im Präsens, in der Gegenwartsform Imperativ. Dauerhafte Nachfolge. Es geht hier nicht um irgendeine spirituelle Erfahrung, die ich habe und die mich dann flasht oder wie auch immer. Jesus hatte gerade angefangen, über seine Nachfolge deutlich zu sprechen, denn er richtete seinen Weg Richtung Jerusalem. Und da hatte er gesagt, Lukas 9, Vers 23, wenn jemand mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Und übrigens alles, was wir im Folgenden lesen, steht unter dieser Überschrift. Nachfolge Jesu heißt Nein zu sich selbst zu sagen. Sich selbst verleugnen. Selbstverleugnung, das ist ein Wort, das so viel meint wie sich weigern, sich mit sich selbst zu verbinden. Es ist eine Weigerung, seine eigene Identität zu suchen. Ja, das ist ja der Traum heute von einem wahren Mensch sein. Ja, ich muss meine Identität finden. Pustekuchen. Genau das Gegenteil ist der Fall. Jesus sagt, wenn ihr mir nachfolgen wollt, dann müsst ihr an dem Punkt angelangt sein, an dem ihr euch weigert, mit der Person, die ihr selbst seid, weiter zu verkehren. Nicht deine eigene Identität zu suchen. Wohlgemerkt, es geht hier nicht um Selbstzerstörung. Ja? Gott hat uns geschaffen und dafür sind wir gut als Geschöpf, aber wir sind durch den Sündenfall total verdreht und total pervertiert. Und so kann Jesus einmal sagen, so weit geht er, dass wir unser eigenes Leben hassen sollen. Und nicht nur das, dass wir auch unsere liebsten Angehörigen hassen sollen, um seinetwillen. Aber da kommen wir noch drauf. Aber was Jesus sagt bei dem Wort Nachfolge ist, ich will eine lebenslange Hingabe von dir. Ich weiß, es gibt Menschen, die zu Ostern, zu Weihnachten und vielleicht auch zu manchen Konzerten in die Kirche kommen und die sich vielleicht auch einbilden, Christen zu sein. Sie sind es nicht. Wahres Christentum ist nicht saisonbedingt. Übrigens, es ist doch nicht einmal beschränkt auf sonntags. Wir kommen regelmäßiger als nur Weihnachten und Ostern in Gottesdienst. Das ist immer noch kein Christsein. Christsein umfasst alle 7 Tage in der Woche. Es ist die Entscheidung, der Beschluss, der Rest meiner Zeit, der Rest meines Lebens will ich nicht meinen eigenen Wünschen folgen, meinen eigenen Ambitionen, meinen eigenen Zielen, meinen eigenen Absichten. Jesus spricht vom Kreuz aufnehmen. Er hätte auch sagen können, es kann dein Leben kosten. Die Bedingungen für die Nachfolge von Jesus oder hinter Jesus her werden von Jesus selbst festgelegt. Die legen nicht wir fest. Und ihr Lieben, wenn wir diese 3 Leute uns gleich noch näher angucken, wir werden jeden einzelnen durchgehen und dann auch noch 3-mal. Ihr Lieben, es kann ja erstaunen, dass Jesus so hohe Barrieren aufstellt, oder? Es ist offensichtlich gar nicht so einfach, Jesus nachzufolgen. Es ist offensichtlich gar nicht so einfach, in die Nachfolge des Herrn zu treten. Und übrigens, niemals hat Jesus auch nur eine Illusion darüber jemandem gelassen, dass es leicht sei, ihm nachzufolgen. Niemals. Das Gegenteil ist der Fall. Er hat immer hingewiesen auf die Barriere, die sich aufbaut in deinem Leben, in meinem Leben, wegen meiner Sünden, wegen meiner Lieblingssünden. Er hat immer hingewiesen auf die Barriere, du musst Nein zu dir sagen, der Selbstverleugnung. Und er gebraucht hierfür durchaus auch das Wort Hass. Familie, Ehe, Kinder, meine eigene Gesundheit sind hohe Güter, gar keine Frage. Aber höher ist Gott. Die Frage ist, wo setzen wir die Prioritäten? Jesus hat die Messlatte bei dem, was er über die Nachfolge sagt, sehr hoch angelegt. Eine Parallele zu diesem Abschnitt steht auch drüber, wenn ihr rüberschaut, steht in Matthäus 8, die Verse 19 bis 22. Ich werde mich manchmal auf diese Verse auch beziehen. Übrigens, das Ende, fangen wir mal mit dem Ende an, dieser drei Leute, scheint zu sein, dass alle drei Leute weggingen. Es wird jedenfalls von keiner dieser drei Personen gesagt, dass sie ihre Bereitschaft zur Nachfolge in irgendeiner Weise bekräftigen. Und ihr Lieben, wenn das heute passieren würde, was würde man heute einem solchen Pastor, einem solchen Prediger vorwerfen? Seien wir mal ganz ehrlich. Jesus, du hast es wieder mal falsch angepackt bei diesen Leuten. Du hast viel zu hohe Bedingungen gestellt, du hättest sie doch erst mal ziehen müssen und ihnen dann irgendwie langsam verkleckern, was es alles zur Nachfolge dazugehört. Oder? Pädagogisch, diplomatisch. Schauen wir uns jetzt diese drei Männer im Einzelnen an. Gehen wir zunächst auf den ersten. Ich lese nochmal die Verse. Lukas 9, die Verse 57 bis 58. Es geschah aber, als sie ihre Reise fortsetzten, da sprach einer auf dem Weg zu ihm: Herr, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und Jesus sprach zu ihm: Die Füchse haben Gruben, die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Was heißt das? Was sieht Jesus bei diesem Mann, der da so enthusiastisch auf Jesus zukommt und sagt: Jesus, ich will dir folgen? Ich will es mal so sagen, er hat eine Barriere in seinem Leben und das ist der persönliche Komfort. Matthäus gibt uns noch eine weitere Information, die steht nicht bei Lukas. Dieser Mann war ein Schriftgelehrter. Ein Schriftgelehrter kommt zu Jesus und sagt: Ich will dir folgen, wohin du gehst. Leute, zunächst einmal ist das ja ein großer Eifer, oder? Sehr eifrig. Er hatte all die Wunder gesehen. Er hatte Jesu Verkündigung gehört. Der dachte, das ist es. Dieser Mann hatte all das gesehen. Er war verblüfft. Er war von Jesus angezogen. Und jetzt will er die höchste Stufe der Hingabe geben und sagen: Egal was kommt, Jesus, ich folge dir nach. Schriftgelehrte waren übrigens recht angesehene Leute damals. Sehr angesehen. Waren Experten für das Gesetz. Nicht? Sie waren die Anwälte, kann man sagen, die das Gesetz auslegten, ähnlich wie es heute Rechtsanwälte tun. Sie legten damals das Gesetz der Rabbiner aus, den Talmud, aber vor allem, oder nicht zuletzt auch die Tora, aber dann sehr überwuchert eben mit den Menschensatzungen, mit dem Talmud. Die Schriftgelehrten waren im Allgemeinen Jesus gegenüber feindlich eingestellt. Nicht, sie hatten sich mit den Pharisäern und den Hohepriestern zusammengeschlossen, um Jesus ans Kreuz zu bringen, zu töten. Und trotzdem bekräftigt hier ein Schriftgelehrter, dass er Jesus folgen will. Und zwar wohin er geht. Rabbiner reisten damals in jener Zeit sehr viel umher. Sie gingen zu Fuß. Die Rabbinen und dann folgten ihnen so ein paar Studenten und beim Gehen lehrten diese Rabbinen die Studenten. Und ihr Lieben, hier ist ein Schriftgelehrter, der sagt, im Matthäusevangelium lesen wir es: Lehrer, Meister. Er will also Jesus als Meister haben, als Lehrer. Ich will dir folgen, wohin du gehst. Von nun an will ich mich deiner Gruppe anschließen. Welches bessere Angebot könnte Jesus bekommen, oder? Einen Schriftgelehrten in seiner Reihe zu haben, waren bis jetzt nur Fischer und Zöllner. Ja. Damit war kein Staat zu machen, aber so ein Schriftgelehrter auch dabei. Ich sagte es schon, Jesus wusste, was in diesem Mann drinsteckt. Wir lesen mal im Johannesevangelium, ich weiß nicht, ob ihr diese Stelle kennt, es ist in Johannes Kapitel 2, Vers 23, also ziemlich am Anfang des Dienstes Jesu. Jesus war ganz kurz in Jerusalem und die Leute waren von Jesus dort begeistert, besonders auch von den Zeichen und Wundern, die er tat. Und es heißt, und viele fingen an ihn zu glauben. Und dann das große Aber. Aber Jesus vertraute sich ihnen nicht an, denn er wusste, was in ihren Herzen ist. Er vertraute sich ihnen nicht an, er hatte keinen Vertrauen, auch nicht in ihre Frömmigkeit, auch nicht in ihren Glauben, es war keine Lebensverpflichtung. Das Angebot an Jesus, aber von Seiten dieses Schriftgelehrten, war doch vollständig. Wohin du gehst? Wenn heute jemand käme und sagen würde, ich möchte Jesus folgen, wohin auch immer er mich führt, ich bin überzeugt, fast alle würden sagen, prima, bete dieses Gebet, unterschreibe diese Karte, nächsten Sonntag kannst du schon Bekenntnis ablegen, übergib dein Leben Jesus. Oder wollen wir dich gleich taufen oder sofort oder wie auch immer. Jesus tut das nicht. Jesus tut das nicht. Er sagt mit anderen Worten, du willst mir nachfolgen? Weißt du eigentlich, was das heißt? Das ist kein Spaziergang. Weißt du eigentlich, was das heißt? Weißt du, dass wir heute Abend vermutlich nicht im Hilton Hotel übernachten werden? Füchse haben immerhin Höhlen. Vögel des Himmels haben Nester für ihre Eier. Aber der Menschensohn weiß nicht, wohin er sein Haupt legen soll. Erinnern wir uns, wir hatten letztes Mal gerade die Geschehnisse in Samaria, wo die Samariter ihn nicht aufnahmen. Na gut, gingen sie in ein nächstes Dorf. Es ist nicht gesagt, dass Jesus immer unter freiem Himmel geschlafen hat, aber irgendeine Kontinuität war nicht da. Jesus spricht dir von sich als dem Menschensohn. Das ist übrigens die Aussage, die Jesus über sich selbst am häufigsten verwendet. In allen Evangelien kommt es vor. Der Menschensohn. Was ist damit eigentlich gemeint? Das Wort Menschensohn stammt aus dem Propheten Daniel. Wollen wir jetzt nicht lesen. Ich glaube, wir haben es schon ein paar Mal gelesen, aber sonst lest es selbst in Daniel 7. Da wird gesagt, dass der Menschensohn zu dem Alten an Tagen kommt und von ihm die Herrschaft empfängt. Daniel Kapitel 7. Es ist also ein Begriff, der die Messianität von Jesus zum Ausdruck bringt. Jesus bezeugt damit, ich bin der Messias. Denn das wussten alle Juden in Daniel 7, darum geht es. Menschensohn hat aber auch noch eine Nebenbedeutung. Es ist der Sohn des Menschen oder der Sohn des Adam. Hier steckt sicher beides drin. Der hohe Messias, er weiß nicht, wo er heute Abend schlafen wird. Erwarte keinen Komfort. Und wenn du in meine Nachfolge trittst, ihr Lieben, das ist gegen die Postmoderne noch und nöcher. Und ich hoffe, dass das bei euch durchdringt. Aber es war auch damals gegen das, was die Menschen eigentlich wollten. Nachfolge Jesu ist nicht leicht. Mach es nicht aus Leichtfertigkeit. Für manche Leute läuft Nachfolge nämlich so. Was springt für mich dabei heraus? Was kann ich da abkriegen? So waren manche Evangelisationen in meiner Jugend. Ja, Thema, was ist der Sinn deines Lebens? Und damit du einen Sinn in deinem Leben kriegst, dafür ist Jesus da. Aber dann dreht es sich immer noch um dich und nicht um ihn. Oder dein Leben ist ein Abenteuer mit Jesus. Ist falsch. Das Kreuz. Es geht nicht um Selbstzufriedenstellung. Es geht um Selbstverleugnung. Es geht nicht darum, was ich bekomme, sondern was Jesus bekommt. Und ich glaube, das können wir im Ernst nur sagen, wenn wir mit unserem eigenen Leben den Bankrott erlebt haben und sehen, dass ich nicht einen Schritt weiterkomme. Aber was diesen Mann trotzdem auch umtrieb, das mag sein Äußeres nicht verraten haben. Jesus durchschaute es. Komfort suchte er. Ein bisschen. Jesus war ja auf dem Weg nach Jerusalem. Und jetzt schauen wir uns nochmal den Dienst Jesu an. Als Jesus in Gadara war, bei diesem Besessenen, da sagten die Gadarener, Jesus, bitte weg. Sie wollten ihn nicht haben. Jesus kam nach Nazareth, in seine eigene Heimatstadt. Das heißt, er konnte noch nicht einmal Wunder dort tun, weil sie nicht an ihn glaubten. Was taten sie? Sie wollten ihn diesen Berg da runterstürzen, weil er nicht ihren Erwartungen, ihren Vorstellungen entsprach. Jerusalem, wo er hingeht, wird ihn ebenfalls nicht wollen. Sie werden einmal rufen, Hosianna, aber dann gleich danach, Kreuzigen. Nein, wenn du Komfort erwartest, dann bist du bei Jesus falsch. Gleich im nächsten Kapitel sendet Jesus 70 Jünger aus. Und er wird zu diesen Jüngern sagen, jetzt hört gut zu. Und lasst es euch mal in euch reinsinken. Ich werde euch wie Lämmer unter die Wölfe senden. Toll, wa? Kommen wir zum zweiten Mann. Lukas 9, die Verse 59 bis 60. Ich lese nochmal. Er sagte aber zu einem anderen, folge mir nach. Und der sprach, Herr, erlaube mir zuvor hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Jesus aber sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Also ich vermute mal, dieser Mann hat das erste Gespräch mitbekommen. Er hatte zugehört. Und dann wendet sich Jesus von diesem Mann ab, ab und wendet sich diesem zweiten Mann zu und sagt, folge du mir nach. Dieser Mann sagt nicht nein, aber er sagt, erlaube mir zuerst zu gehen und meinen Vater zu begraben. Könnte man natürlich bei uns in unserem Kulturkreis meinen, naja, das heißt so viel, mein Vater liegt da irgendwo im Haus und ich muss jetzt nur noch begraben und dann geht es, kann er kommen. Aber ihr Lieben, die Beerdigung in einem heißen Land erfolgte in der Regel noch am gleichen Tag. Wenn dieser Mann tot gewesen wäre, dieser Vater, dann hätte dieser Mann nicht da, wäre nicht da gewesen, sondern dann wäre er jetzt bei seinem Vater, bei dem Leichnam seines Vaters gewesen und wäre voll beschäftigt gewesen. Mit anderen Worten, man weiß nicht so genau, wann dieser Mann stirbt. Was interessiert ihn denn beim Tod des Vaters dann? Nun einmal natürlich, es ist eine Ehre. Die letzte Ehrerweisung, die man seinen Eltern entgegenbringt, dass man sie angemessen unter die Erde bringt. Das ist die letzte Ehre. Ja? Wir werden ja im 5. Gebot nicht aufgefordert, unseren Eltern zu gehorchen, das natürlich auch, aber das ist eine Unterabteilung, sondern sie zu ehren. Das umfasst mehr. Ja, der Gehorsam hört irgendwann mal auf, wenn man erwachsen ist und selbst vielleicht eine Familie hat. Die Ehre gegenüber seinen Eltern hört nie auf. Und genau das ist angesprochen. Und dazu gehört selbstverständlich auch, dass ich meine Eltern anständig unter die Erde bringe. Und das war in Israel unbestritten. Es gab zwei Ausnahmen. Die durften ihre Eltern nicht unter die Erde bringen. Das war einmal der hohe Priester. Der war absolut ausgeschlossen, dass er sich mit einem Toten irgendwie verunreinigt. Und die zweite Ausnahme war der sogenannte Naziräer. Das waren Leute, die ganz bewusst für eine ganz bestimmte Zeit für Gott, den Herrn, geweiht waren. Und wenn in dieser Zeit, für die sie sich dem Herrn ganz und gar geweiht hatten, da durften sie auch nicht ihre Haare schneiden und so weiter, in dieser Zeit durften sie auch noch nicht einmal ihre Eltern beerdigen. Aber das waren die zwei Ausnahmen und die gelten hier natürlich nicht. Warum macht Jesus das? Ihr Lieben, man könnte sagen, naja, dieser Mann ist sehr pietätvoll. Kann sein. Es kann auch sein, dass was anderes dahinter steckt. Also wenn mein Vater stirbt, dann kann ich erstmal erben. Und wenn ich jetzt vorher weggehe, dann kriege ich nichts. Dann wird das Erbe ohne mich aufgeteilt. Ich habe ja eben gerade von dem Ersten gehört, Jesus, wie es bei dir zugeht. Und da sind nicht sehr viele finanzielle Ressourcen zu bekommen. Ja, wenn du noch nicht mal weißt, wo du heute Abend schlafen kannst, ist nicht so eine tolle Perspektive. Ich weiß es nicht, was dahinter steckt. Pietät? Erbe? Aber Jesus ist hier so krass in seiner Aussage wie vielleicht niemals sonst. Ich finde es eines der krassesten Aussagen. Lass die Toten ihre Toten beerdigen. Du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Vielleicht steckte mehr dahinter. Ich weiß es nicht, was die Hintergründe waren. Aber die Aussage ist krass. Wir werden uns nachher noch überlegen, wer dies sagen darf und warum er dies sagen darf. Wer dieser ist, der dies sagen darf. Lass die geistlich Toten, darum geht es hier, ihre Toten begraben. Lass die unbekehrten Menschen, lass die Menschen dieser Welt, die außerhalb des Reiches Gottes sind, und kümmere du dich nicht um die Toten, sondern um das Reich Gottes. Das ist nicht ein Wort. Wir werden uns nachher noch mal darüber im Klaren sein müssen, die Eltern zu verachten. Bitte missversteht das nicht, was Jesus hier sagt. Sondern er sagt das in einer ganz bestimmten Situation. wenn dieser junge Mann oder dieser Mann warten will, bis sein Vater gestorben ist, auch da ist Jesus schon längst weg. Das kann auch Jahre dauern. Übrigens gibt es bis heute im Nahen Osten diesen Spruch, ja, ich muss noch meinen Vater beerdigen, das heißt, mal sehen, was noch so alles kommt. Ja. Bis heute im Nahen Osten. Und dann den dritten. Noch eine kurze Begebenheit. Ich lese die auch nochmal, Vers 61 und 62. Es sprach aber auch ein anderer Herr, ich will dir nachfolgen, zuvor aber erlaube mir von denen, die in meinem Haus sind, Abschied zu nehmen. Jesus aber sprach zu ihm, niemand, der seine Hand an den Pflug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Ich will dir nachfolgen, sagt dieser Mann. Ich werde nicht wie dieser andere Kerl dir nicht nachfolgen. Und ich werde auch nicht warten, bis mein Vater gestorben ist. Nein, nein, ich will einfach nur nach Hause gehen, mich verabschieden und dann dir nachfolgen. Das klingt doch ganz vernünftig, oder? Ich weiß auch nicht, was dahinter steckt. Vielleicht hat er gedacht, naja, ich brauche gar nicht zu warten, bis mein Vater gestorben ist. In meinem Haus, wenn ich sage, ich gehe jetzt weg, dann kriege ich schon genug, fülle meine Taschen und habe auch dann genug. Oder einfach persönliche, soziale Bindungen zu meiner Familie, die so unsagbar massiv sind. Und Jesus sagt hier, wenn ihr mir nachfolgen wollt, dann müsst ihr eurer Familie Lebewohl sagen. Du musst im Prinzip bereit sein, die Bindungen zu deiner Familie zu kappen. Nicht, weil du mit denen in irgendeiner Weise im Zoff lebst, sondern weil eine Beziehung wichtiger ist als alle familiären, alle Blutsbeziehungen oder was auch immer. Und das ist die Beziehung zu Christus. Lukas 14, Vers 25, wer mitschreiben will. Es kamen Scharen von Menschen zu Jesus und Jesus wandte sich um und sagte, wenn jemand zu mir kommt und wenn jemand mir nachfolgen will und hasst nicht zuerst seinen eigenen Vater, seine Mutter, seine Frau, seine Kinder, seine Brüder und seine Schwestern, ja sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Heftig, oder? Wir sollten das nicht überlesen. Ich sage noch einmal, es wird uns bei keinem dieser drei gesagt, wie sie reagiert haben. Aber es erscheint mir persönlich offensichtlich, sie wandten sich von Jesus Christus ab, um an ihrem irdischen Leben festzuhalten. Die Perle des Reiches Gottes, sie war nicht so wichtig für sie, dass sie deswegen alles, 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 wirklich alles dafür bereit waren hinzugeben. Jetzt kommen wir mal zum zweiten Durchgang, ihr Lieben. Unsere Gemeinde, die Berg, im Winter 2021. Wir fragen uns, was hat das alles jetzt mit uns zu tun? Man kann das ja so angucken, guck mal damals, das waren die. Aber was hat das mit uns zu tun? Schlag mal auf den 1. Petrusbrief, 1. Petrus Kapitel 2. 1. Petrus Kapitel 2. Da wird nämlich dieses Wort der Nachfolge nicht nur für die Leute verwendet, die, ich sag mal, von Galiläa nach Jerusalem Jesus nachfolgten, also wortwörtlich, sondern es wird in einem übertragenen Sinn verwendet. Und damit so, wie wir heute Jesus Christus nachfolgen. Lukas Kapitel 2, 1. Petrus Kapitel 2, Vers 21. Denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Hier wird plötzlich das Wort Nachfolge in eine ganz andere Situation übertragen. Petrus schreibt im ersten Petrusbrief, das sind alles Leute, die Jesus nie gesehen haben. Und trotzdem lieben sie ihn. Und Petrus ist erstaunt darüber, dass Menschen, er hatte ja Jesus gesehen, er hat ihn auch als Auferstandenen gesehen. Aber die, an die er diesen ersten Petrusbrief schrieb, die hatten Jesus nicht gesehen und trotzdem liebten sie ihn. Sie waren bereit, für ihn Diskriminierungen auf sich zu nehmen. Sie waren bereit, zu seinen Gunsten, zugunsten von Jesus, auf viele Dinge zu verzichten. Und hier ruft er sie auf, folgt seinen Fußstapfen nach. Als ich bei der Vorbereitung dieser Bibelstunde war, da dachte ich an einige Gespräche, die ich im Laufe der letzten 20 Jahre hatte, Aufnahmegespräche hier in die Gemeinde. Das ist auch der Spontane gewesen, der dem Herrn Jesus sagt, von Herzen, ich will ihm folgen, wohin er geht. Dann gibt es da den mehr zurückhaltenden. Diese betreffende Person hat eine hohe Achtung und eine große Bindung an ihre Familie. Vielleicht ist auch eine ungläubige Familie, aber manchmal auch fromme Familien, die manches anders sehen, als wir es hier in der Berg sehen, wo es deswegen Spannungen geben könnte. Dann gibt es da noch den Dritten. Er spricht über seine Mitbewohner, seine WG, in der er sich befindet, sehr mit Hochachtung und er hängt an ihnen. Das sind meine sozialen Kontakte. Wenn ich die verliere, dann hänge ich durch. Der erste spontan, ungezwungen, sehr direkt, Herr, ich will folgen, wohin du gehst. Der zweite zurückhaltend. Ja, aber da ist ja noch meine Familie, mein Vater, der Dritte, der soziale Typ, der Gemeinschaftsmensch, der wirkliche Beziehungen zu seinem Umfeld hat. Und das sind doch alles schöne Dinge. Herr, warum willst du sie uns wegnehmen? Nein, der Herr will sie uns nicht wegnehmen. Aber der Herr legt Wert auf Prioritäten. Er stellt Dämme auf. Und ihr Lieben, jetzt sage ich einen Satz und ich werde ihn heute Abend noch ein bisschen öfter sagen. Um dies zu verstehen, müssen wir eins verstehen, nämlich wer Jesus Christus ist. Sonst ist das, was er hier sagt, völlig unverständlich. Aber wenn er der Sohn Gottes ist, wenn er wirklich die höchste Autorität in unserem Leben hat, dann gibt es nichts, was wichtiger ist als er. Nichts. Nichts in unserem Leben. Nicht normalerweise, wie Jesus hier umgeht mit den Leuten, das ist nicht gerade diplomatisch. Ja. Also sozialpädagogisch nicht Sex. Ja. Also entschuldige, oder auch bitte, aber das kennen wir ja schon von Jesus. Nicht? Da trägt eine Witwe ihren Sohn aus der Stadt nahe ihn und Jesus kommt vorbei. Diese Frau weint. Ihre ganze Lebensversicherung ist damit natürlich auch im Eimer, aber auch ihr einziger Sohn. Und was sagt Jesus? Weine nicht. No. Nicht sehr sensibel, oder? Es sei denn, es ist der Lebensfürst, der das sagt. Da wird Jesus von einem Pharisäer zum Essen eingeladen. Und jeder denkt jetzt, naja, vielleicht bricht er das Eis. Und was sagt Jesus? Wir lesen es noch in Lukas Kapitel 11. Wehe euch, Pharisäer. Oh, Jesus. Hätte ihm da keiner raten können zu sagen, versuch's mal ein bisschen mehr friedlich. Ein bisschen mehr auf Social Contacts oder was. Aber Jesus sagt die Wahrheit. Und der Sohn Gottes durchbricht alle Heuchelei. Und hier muss Jesus ähnlich auf diese drei unsensibel, sage ich mal, gewirkt haben. Jetzt mal ehrlich. Welcher Älteste von uns, welcher Pastor würde es wirklich wagen, in dieser Zeit 2021 einem jungen Menschen zu sagen, der sich für die Nachfolge des Herrn interessiert, der sagt, ja, ich will dem Herrn nachfolgen, einen solchen Dämpfer zu geben, wie Jesus das hier tut. Noch gerade darauf hinzuweisen, du, die Füchse haben Höhlen, aber der Menschensohn hat nichts. Das macht man doch nicht, oder? Ein bisschen positiver denken, oder? Es sei denn, der Sohn Gottes weiß, was auf dem Spiel steht in deinem Leben. Nur dann kann man so sprechen. Nicht der Zweite. Hier ergreift Jesus das Wort und ruft ihn auf, ihm nachzufolgen. Die Initiative geht von Jesus aus. Dieser Mensch reagiert, ja, mache ich einmal, klar, ja, völlig, ganz klar. Aber zuvor muss ich noch meine Pflichten erfüllen. Und Jesus zeigt kein bisschen Verständnis. Wie gesagt, lass die Toten ihre Toten begraben, ist so ziemlich so krass, wie wir uns das nur überhaupt vorstellen können. Kein bisschen Verständnis, sagt Jesus. Fast erscheint er hier grob zu sein, oder? Das mit dem Beerdigen, das können die Toten übernehmen. Du hast eine andere Aufgabe. Dann der Dritte. Jesus, warum nicht so ein bisschen Feingefühl? Auch hier schockierst du eigentlich durch deine Unsensibilität. Oder doch nicht? Oder will Jesus nur darauf hinweisen, was auf dem Spiel steht? Nicht, was könnte natürlicher sein, als seinem Freundeskreis, seinen Lieben, seinen Angehörigen Lebwohl zu sagen? Was ist denn daran so schlimm? Ihr Lieben, wenn wir das alles auf uns beziehen und auf der menschlichen Ebene lassen, wir verstehen es nicht, seien wir doch ganz ehrlich. Oder wir sagen, naja, dass so jemand dann ans Kreuz gehört, ja, ist vielleicht ein bisschen harte Strafe, aber er soll sich nicht beklagen. Oder? Vielleicht war die Kreuzesstrafe etwas zu hart, aber naja, hätte Jesus doch auch anders machen können. Ich frage noch einmal, wissen wir, wer Jesus ist? Nur dann wird das, was er hier tut, überhaupt verständlich. Im Kolosserbrief heißt es einmal, auf dass er in allem den Vorrang hat. Jemand hatte das einmal groß in seinem Zimmer hoch an die Decke gehängt, dass es von allen Seiten zu sehen war. Kolosser 1, Vers 17 und 18. Er ist der Erste, auf das er in allem den Vorrang hat. Darum geht es hier. Und deswegen braucht sich Jesus vor niemandem zu verstecken. Nicht vor dem Spontanen, der sagt, alles, ich folge dir. Nicht vor dem mehr pietätvoll Zurückhaltenden und auch nicht vor der, ich sage jetzt mal, etwas boshaft sozialen Klette. Was kritisiert eigentlich Jesus an diesen Leuten? Lasst uns da nochmal genauer drüber nachdenken, dass wir auch Jesus hier nicht missverstehen. Jesus kritisiert nicht das, was gut ist. Er kritisiert nicht die Bindung, die du zu deinen Eltern hast oder zu deinem sozialen Umfeld. Das ist nicht der Punkt. Aber er will die Prioritäten geklärt haben in der Nachfolge. Und dann ist das eben zweitrangig, untergeordnet. Es steht jetzt nicht zur Debatte. Dann kann es sein, ihr Lieben, dass wir in der Nachfolge alle diese Dinge wieder zurückerhalten. Jesus sagt einmal, wer alles verlässt um meinetwillen, der wird hundertfältig zurückbekommen. Väter, Mütter, Häuser und so weiter. Allerdings fügt er hinzu in Markus 11 mit Verfolgung. Ja. Aber immerhin, du kommst in eine große Familie hinein, in der das alles auch ist. Aber nochmal, zunächst muss die Priorität geklärt werden. Es ist schön, wenn wir hier in der Gemeinde auch soziale Kontakte haben. Aber das ist nicht der Sinn unserer Gemeinde. Der Sinn dieser Gemeinde ist, Jesus Christus zu loben, ihn zu preisen und anzubeten und für ihn da zu sein. Und darauf dürfen wir nie verzichten. Nie. Alles andere kann uns weggenommen werden. Aber darauf niemals. Dann kann es sein, dass er dir vieles zurückgibt. Deine Eltern. Ist es denn eigentlich schön, die Eltern zu beerdigen, wenn man nicht von dem Lebensfürst weiß? Wenn man nichts weiß von der Auferstehung? Es geht hier um die Frage, das müssen wir verstehen. Nicht, dass Jesus uns das wegnehmen will, aber was kommt zuerst in deinem Leben? Und dann gebraucht er solche Worte wie hassen. Hassen auch das eigene Leben. Und wenn wir Ja sagen zu seiner Priorität in ihn als den Ersten anzusehen, dass er in allem den Vorrang hat, wie es Paulus im Kolosserbrief sagt, dann warten wir doch ab, was kommt in unserem Leben. Es ist ja ein Loslassen, nicht weil wir aus Zynismus sagen, alles Irdische ist blöd oder was, sondern um Christi willen, weil die Herrlichkeit, weil der Himmel auf uns wartet. Dann können wir auch loslassen. Wir haben jetzt am Sonntag zwei Kinder taufen dürfen. Einmal werden die Eltern dieses Kind auch loslassen. Wir hoffen, beten, dass sie dann so viel mitbekommen haben, dass sie dann selbstständig, eigenständig durchs Leben gehen. In der Nachfolge des Herrn. Aber die Eltern werden sie loslassen müssen. Manchmal für Mamas, habe ich mir sagen lassen, ist das besonders schwer, die Kinder dann auch wirklich wieder loszulassen. Gehört dazu. Worum es hier geht in der Nachfolge, ist nicht nur, dass Jesus unsere Sünden haben will oder unsere Schuld oder unsere bösen Dinge, die wir so getan haben, sondern er will unser ganzes Leben haben. Auch die sogenannten guten Dinge, auch die Verpflichtungen, die wir normalerweise in dieser Welt haben, unsere sozialen Verpflichtungen. Herr, nimm alles hin. Ich gebe es dir und was du mir dann zurückgibst, ist okay. Aber die Priorität muss klar sein. Das muss auch klar sein in unserer Gemeinde. Unser dritter Durchgang. Machen wir noch einen Durchgang, der ist ganz relativ kurz. Oder ich mache es kurz. Wer ist der, der dies alles verlangt? Wer ist dir der, der so zur Nachfolge aufruft? Das ist eigentlich die entscheidende Frage. Sonst kriegen wir alles schief und es wird alles verzerrt dargestellt. Der erste, es ist der, der sagt, berechne die Kosten. Berechne die Kosten. Es ist der zweite, der sagt, setze die richtigen Prioritäten. Und und drittens sagt, der Bluts- und Familien- und Freundschaftsbindungen dürfen nicht Fesseln sein, die uns fesseln. Berechne die Kosten. Denk an die Füchse mit ihren Höhlen. Jesus sagt an einer anderen Stelle, wir kommen darauf noch, in der Schulung der Jünger als Nachfolger, wer einen Turm baut, setzt sich zuvor hin und berechnet die Kosten. Und dazu fordert Jesus dich auf. Überleg dir's gut. Überleg dir's gut. Kosten berechnen heißt hier, die Konsequenzen zu kalkulieren, die das heißt, Jesus nachzufolgen. Nachfolge ist nicht ein Sprung in ein schwarzes Loch. Aber wir müssen wissen, was es heißt. Und ich kann mir durchaus vorstellen, ihr Lieben, dass wir im Augenblick in einer auch gesellschaftspolitischen Situation stehen, wo diese Frage nicht mehr so theoretisch ist im Blick auf die Zukunft, wie es vielleicht noch vor ein oder zwei Jahren war. Kann sein. Jesus sagt einmal in Johannes 6, Vers 66, von da an wandelten viele nicht mehr mit ihm, nachdem Jesus gepredigt hatte. Das kann auch hier sein. Wenn man seine eigenen Kinder lieber hat, okay. Ihr Lieben, wir haben auch als Gemeindeleitung, das will ich euch auch mal sagen, stehen wir in einer Versuchung. Es ist die Versuchung angesichts der rapide wachsenden Gottlosigkeit, immer mehr nachzugeben. Nicht, wenn jetzt Massen hier reinströmen würden in die Gemeinden und sagen, ja, wir wollen das Wort Gottes hören. Okay, da braucht man da nicht so vorsichtig zu sein, da kann man dann rigoroser sein. Aber wenn kaum noch jemand kommt, sollten wir jetzt nicht über jede Anfrage glücklich sein? Ja, das ist unsere Denkweise. Aber wisst ihr, was das ist? Wisst ihr, was die Gefahr dabei ist? Dass wir hier nicht so an der Gemeinde orientiert sind, wie Christus es ist. Dass das eher aus Panik geschieht, aus Kopflosigkeit. Und glauben wir bitte nicht, dass in Gemeinden, in denen so die Leitung arbeitet, die Leute das nicht merken. Glaubt das bloß nicht. Niedrigschwellig nennt man das heute. Wie gesagt, wenn ich diesen Abschnitt richtig lese, macht Jesus hier sehr hohe Barrieren. Stellt euch vor, jemand kommt zu Jesus sagt, Herr, ich will dir folgen. Und Jesus hätte gesagt, super, ich dachte schon, das Interesse an mir ist erlahmt, aber gut, du gehörst wenigstens noch dazu, oder? Aber Jesus sagt das nicht, weil er weniger haben will oder weil er nur weniger haben will oder was, sondern er sieht den Einzelnen. Und diesen Einzelnen will er ganz haben, ihr Lieben, ganz. Ganz. Wo auch immer du stehst, er will dich ganz haben. Dein ganzes Herz. Und dafür glüht Christus ganz. Wir hatten letztes Mal gelesen, ich erinnere noch einmal an diesen Vers, Lukas Kapitel 9, Vers 41. Jesus geht nach Jerusalem und wie wird das genannt? Dass die Tage seiner Aufnahme erfüllt werden. Also er blickt gleichsam durch das Kreuz, durch die Leiden hindurch zur Himmelfahrt, zur Auferstehung und dann zur Himmelfahrt. Das ist unsere Perspektive. Ich sage euch ganz ehrlich, manche neueren Lieder gefallen mir deswegen nicht, weil man sehr schnell gleich beim Thron ist und bei der Herrlichkeit, die man hat. Stimmt, richtig. Aber davor kommt das Kreuz. Deswegen mag ich manche Lieder von Paul Gerhardt so, so viel lieber als das, was an neueren Lied gut da ist. Da ist auch manche Schwärmerei drin. Hast du die Kosten überschlagen? Jesus ruft dazu auf. Die Frage, vor der wir auch als Gemeinde stehen, angesichts dieses Abschnittes, lautet: Bleiben wir biblisch? Orientieren wir uns an dem, was der Herr sagt? Oder machen wir Abstriche? Es geht zunächst zum Abstieg, zum Kreuz nach Jerusalem, aber dann in die Herrlichkeit. Das ist die Perspektive eines Christen. Überschlag die Kosten. Der Herr hat das Recht, dir genau dies zu sagen. Dann kommt er zum Zweiten. Dem fordert Jesus auf, folge mir nach. Und so etwas sagt Jesus nicht einfach ins Blaue hinein. Er hat wahrscheinlich diese Person so ein bisschen beobachtet. Er schwirrte da schon irgendwie in der Nähe herum in der Gemeinde. Und dann wird doch klar im Gespräch, dass die Schwelle viel zu hoch ist. Meine Eltern, mein Vater. Ich will noch etwas sagen. Es kann sein, dass jemand jetzt sagt, naja, das gilt vielleicht für Hauptamtliche, Prediger, aber nicht für Otto-Normalverbraucher, so wie ich das bin. Für normale Christen, da ist das mit der Nachfolge doch etwas gemäßigter. Ihr Lieben, ich will dazu auch nochmal Folgendes sagen. Ich glaube, dass die Grenzen zwischen den sogenannten Vollzeitlichen und denen, die das nur so nebenberuflich tun, in Zukunft noch mehr verwischt werden. Oder haben wir das nicht auch schon bemerkt? Es gibt heute eigentlich keine sprachlosen, anonymen Christen mehr. Wo auch immer wir uns befinden, wir werden es sagen müssen. Ob am Arbeitsplatz, auf dem Fußballplatz, wenn ihr dort seid, oder in sonst irgendwelchen Vereinigungen, in denen ihr seid und wo ihr auch mit Ungläubigen zu tun habt. Und ihr sagt gleich, ich bin Christ. Geht und verkündigt das Reich Gottes. Darum geht es hier in der Nachfolge. Geht und verkündet, dass einer Herr ist. Das ist Christus. Verlass alles. Das war der Ruf an Abraham. Geh aus deines Vaters Haus, 1. Mose 12. Verlass alles. Ur, damals die Kulturmetropole im Süden Mesopotamiens. Und Abraham hatte zu gehen. Levi stellte sich einmal die Frage nach dem goldenen Kalb, nach der Aufrichtung des goldenen Kalbes, ist wenigstens der Stamm Levi bereit, Gott nachzufolgen? Und distanziert er sich dann auch von seinen Familienmitgliedern? Der Prophet Jeremia: Deine Hand, Herr, hat mich allein sitzen lassen, ohne Frau und Kinder. Jeremia sitzt in tiefster Schwermut. Warum? Das Einzige, was er zu verkündigen hat, ist Untergang. Untergang Jerusalems. Der Tempel wird bald in Flammen aufgehen. Micha, der Prophet Micha, er ruft aus in Micha Kapitel 7. Traue nicht dem Gefährten. Verlass dich nicht auf den Freund. Hüte die Türen deines Mundes vor der, die an deinem Busen liegt. Denn der Sohn verachtet den Vater. Die Tochter erhebt sich gegen ihre Mutter und die Schwiegertochter gegen ihre Schwiegermutter. Das Haus des Menschen ist sein Feind. Micha 7, die Verse 5 und 6. Elisa, der erst sagt, ich muss auch noch pflügen, und dann sagt Elia, folge mir gleich nach. Jesus sagt einmal, wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, wer Sohn oder Tochter über mich liebt, mehr als mich, der ist meiner nicht würdig. Das ist eine harte Botschaft. Aber für weniger macht es der Herr nicht. Aber dieser Herr ist es wert. Denn er ist nicht irgendwer. Er ist der Sohn Gottes. Amen.